Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Workaround-Podcasts. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute zwei ganz besondere Gäste hier im Axel Springer High-Podcast. Und zwar Andreas Winiarski. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, danke.
Und du hast auch deine rechte Hand mitgebracht, den Enrico Jakob.
Ja, korrekt. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Enrico mit C und Jakob mit K. Sehr wichtig, darf nicht verwechselt werden, habe ich schon gelernt.
Oder andersrum, keiner weiß es.
Ja, Andreas, wir haben uns letzte Woche kennengelernt beim NKF Summit in Dresden. Wir haben kurz gequatscht und du meintest direkt, hey, ich will auch unbedingt mal in deinen Podcast kommen. Das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen,
absolut.
Deswegen bist du heute hier.
Richtig.
Wir kennen uns noch gar nicht so gut. Ich glaube aber, du bist ein ziemlich bunter Vogel, so in der Berliner Digital-Kommunikations- und VC-Szene. Hast verschiedene Stationen durchlaufen bei Axel Springer, Hering Schuppner, bei Early Bird, bei
Rocket Internet vor allem.
Bei Rocket Internet auf jeden Fall, RCKT. Und hast jetzt Awesome Capital gegründet. Genau, du hast das Shirt an. Sehr, sehr gut. Genau, das ist eine kleine Intro zu dir. Aber stell dir jetzt mal vor, wir beide würden uns kennenlernen, abends auf einem Meetup. Und ich frage dich, Andreas, was machst du eigentlich so? Was würdest du mir dann erzählen?
Würde ich sagen, ich suche die Bar. Dann würdest du sagen, hey, ich meine das jetzt ernst. Dann würde ich ganz betroffen schauen und sagen, mein Job ist im Grunde, lose Enden miteinander zu verbinden. Früher war das in der Öffentlichkeitsarbeit, dann war es im Journalismus und heute ist es halt im Venture Capital Investment Bereich.
Okay, also würdest du mir schon mal so einen kleinen Einblick geben, aber noch nicht so konkret?
Nee, weil ich meine, ich bin gewohnt, auf Familienfeiern zu gehen und keiner versteht, was du machst. Und es ist auch immer so ein bisschen, sehr schnell kommst du arrogant rüber, wenn du so sagst, du investierst in Firmen und dies und das. Und das ist nicht so mein Approach, sondern ich versuche eigentlich immer ein sehr privates Moment mit den Menschen aufzubauen. Und über Geld reden ist da ein schlechter Einstieg.
Ja, absolut. Stimme ich dir zu. Lass uns aber gleich mal einsteigen so zum Thema Sinnstiftung und Sinnsuche ist ja aktuell ein sehr heiß begehrtes Thema. Wie sieht das bei dir aus? Was ist dein Warum? Warum stehst du morgens auf? Was treibt dich an?
Ja, ich glaube, ich bin ja vielleicht ein bisschen aus der Zeit geraten, aber wenn du gläubiger Christ bist, ist die Frage, stellt sich gar nicht, sondern die wurde über Jahrtausende beantwortet und du beantwortest sie genauso letztendlich. Und insofern begleitet mich der Glaube. Und es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufstehe, um irgendwie noch mehr Geld zu verdienen, sondern ich habe Freude daran, ich habe Lust auf Menschen, auch erfolgreich zu sein. Also es ist schon so, dass man kämpft, um erfolgreich zu sein, ein Spiel zu gewinnen oder eine Sache, jetzt zum Beispiel Awesome Capital, ja. Ich meine, ich war ja im VC, größten, coolsten, finde ich, den Deutschland hat, hätte ja da sitzen bleiben können, aber die Challenge war dann irgendwie on und dann muss man los und einfach mit einem neuen Land wie China sowas zu machen, das reizt mich, aber es ist irgendwie auch was Gutes tun und irgendwie was zu hinterlassen auf der Welt, wenn man dann irgendwann wieder geht.
Jetzt hast du es schon ein bisschen angedeutet mit Awesome Capital, warum du es gegründet hast. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr drauf eingehen? Ich habe jetzt natürlich so im Vorfeld auch ein bisschen recherchiert und dich gegoogelt und da habe ich so verschiedene Artikel auch gefunden, die so sehr kritisch oder kontrovers waren, was ich gar nicht so richtig verstehe. Also wo dann häufig argumentiert wurde, oh mein Gott, er hat schon wieder einen neuen Job angefangen.
Genau.
Also was denkst du, warum gibt es diese Kommentare? Warum regen sich andere Leute darüber auf oder beschäftigt sie das?
Nö, ich würde sagen, gar nicht aufregen. Ich habe das ja früh kennengelernt. Guck mal, ich habe Kommunikation für ein Pharmaunternehmen gemacht, dann für Axel Springer, ist ja auch nicht everybody's darling, dann bei der Bild-Zeitung, dann Rocket Internet. Und gut, heute bin ich selbst in gewisser Weise eine Brand. Und das Schlimmste ist, wenn du gar keine Aufmerksamkeit kriegst, dann ist mir das eigentlich egal, wenn diese Zwischentöne da reinkommen, weil ich finde, Kritik von den Falschen ist wie Applaus von den Richtigen. Hauptsache, man beschäftigt sich mit ein, gerade weil es ja jetzt keine echte Basis für Kritik gibt. Und so war das ja auch nicht, sondern es war dieser Zungenschlag, er macht schon wieder was Neues. Das sind aber die gleichen Menschen, die einem dann irgendwie in ein, zwei Jahren eine Rede halten lassen oder einen Preis verleihen, weil man so agil so viel schafft. Ich hatte gerade diese Woche hier unweit bei der Taz die Eröffnungsrede für so ein Format Journalismus trifft PR, wo auch Chefredakteure von den Medien saßen, die jetzt da diesen Kram geschrieben haben. Und da merkt man ja, wie respektiert und gewollt das auch ist, was man macht. Aber es klickt einfach auch gut und Medien haben nun mal eine Tendenz zum Negativismus und it's Showbiz, you know?
Ja, und jede schlechte PR, es kann ja auch mal eine gute PR
sein. Ja, so schlecht war das ja gar nicht. Das war eben wirklich dieser, jetzt macht er schon wieder was Neues. Wieso bleibt er denn nicht nach 2 Jahren jetzt bei Early Bird, bei Rocket? Guck mal, und die Wahrheit ist, ich war 7 Jahre bei Schering, 5 Jahre bei Axel Springer, 4 Jahre bei Rocket. Und danach kommt dann eine große Schlagzahl eben immer mit 2 Jahren. Aber das, was ich jetzt angefangen habe, trägt wahrscheinlich bis zur Rente. Und da muss ich ehrlich sagen, hatte ich 5 Stationen in meinem Leben. Das ist jetzt gar nicht so wild. Aber es ist so, wenn du eine gewisse Bekanntheit hast, dann wird über dich immer geschrieben, ob es einen Grund gibt oder nicht. Und da gab es ja einen, wenn man was Neues anfängt. Ich würde das eher so sehen, meine Ambition war so groß, dass ich das einfach machen musste, als ich die Möglichkeit dafür sah. Und die, ich habe ja ein Elefantengedächtnis, die da kritisiert haben, die brauchen auf gar keinen Fall irgendwann dann so ein Angebot für ein Jubel-Interview zu machen, sondern da gibt es eine schöne Geschichte von Giuseppe Verdi, der wollte damals an der Musikhochschule, ich glaube in Padua ist die, studieren und die haben ihn abgelehnt und dann wollten sie, als er erfolgreich war, die Hochschule nach ihm benennen und hat einen Brief geschrieben. Das ist heute auch im Museum, kann man sich anschauen, und hat geschrieben, sie wollten mich in jungen Jahren nicht, also kriegen sie mich auch nicht im Alter.
Ja.
Die Hochschule heißt heute trotzdem so, weil sie posthum so benannt wurde, aber ich finde schon, man kann sich das merken, aber muss jetzt nicht on the job eingeschnappt sein, weil, Kundenkehrless.
Ja, genau. Ja, super. Und du hast es gerade schon aufgezählt, du hast schon viele Arbeitswelten kennengelernt in deiner beruflichen Karriere. Wie ist denn deine Einschätzung, wie wandelt sich die Arbeitswelt? Also wie müssen auch Unternehmen gewappnet sein, um für die Zukunft gut aufgestellt zu sein?
Also es ist ja so, heute sieht man ja mehr den Startup, den Rocket Guy, was auch immer. Ich habe trotzdem über die Hälfte meines Berufslebens und ich arbeite dieses Jahr jetzt 20 Jahre in Konzernen verbracht. Also weil Schering und Springer zusammen sind 12 Jahre, ist halt mehr als die Hälfte von 20. Und ich kenne also noch good old corporate Germany, weil als ich angefangen habe, habe ich noch per Fax Pressemitteilung rausgeschickt. Da gab es kein iPhone, selbst Internet war noch nicht so verbreitet und so weiter. Also das kenne ich alles noch. Insofern bin ich ja mit 40 heute schon ein halber Dinosaurier, weil wenn ich mir Enrico anschaue, der ist natürlich groß geworden, alles mobile-based und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, der Enrico kennt es gar nicht mehr.
16 Jahre Unterschied.
Ja.
Und insofern kenne ich noch das ganz Alte und umso schöner ist es heute zu sehen, wie, ich würde sagen, die Freiheit sich den Weg gebahnt hat, weil was das Internet oder digitale Technologie macht, ist Menschen miteinander zu vernetzen und aus der Vernetztheit entstehen Freiheitsmomente, die es früher so nicht gab. Und das ist das Größte, Schönste, was auch keiner wieder wegnehmen kann. Das ist wie die Zahnpasta, die aus der Tube draußen ist. Da kann man nur dankbar für sein.
Und jetzt, um mal das Buzzword New Work zu nennen.
Ich lese das überall, ja. Ich bin jetzt
ganz jeder liest das, glaube ich, aktuell überall. Wie würdest du das für dich selber definieren? Also ich fange mal kurz an. New Work bedeutet ja nicht, dass sich auf einmal alles ändert. Also Arbeit ist immer noch Arbeit und Arbeit bleibt da, aber ich glaube, es geht eher darum, das anders zu gestalten.
Ja, also bei mir ist New Work zum ersten Mal aufgetaucht, als mein guter Freund Michael Trautmann plötzlich da so einen Podcast gemacht hat und ich dachte mir, wieso macht der denn so ein Thema? Ich fand das unsexy und so weiter und er hat es ja hauptsächlich auf LinkedIn gemacht und heute weiß ich, wie genial das war, das so früh zu machen und dann auf der Plattform. Ich habe ja selbst einen Vlog auf LinkedIn und sehe, was gut klickt und alles rund um New Work, Arbeit, Leadership, das klickt ohne Ende. Also auch da war Michael wieder mal cleverer als ich. Das zeigt einfach nur einen großen Bedarf. Ich glaube gar nicht, dass es jetzt Menschen sind wie Enrico, die in der New Work wirklich sind, sondern die noch im Alten verhaftet sind, dass die sich damit sehr beschäftigen und gucken, wie sie den Weg in das Neue gestalten können. Also gerade auch viele deiner Zuhörer wahrscheinlich, weil man kann ja nicht über Nacht so einen Schalter umlegen und sagen, jetzt ist Homearbeit erlaubt, jetzt ist dies und das plötzlich möglich. Für mich ist es so, ich habe ja damals 2012, als ich zu Rocket Internet kam, war ich vorhin bei Axel Springer. Und als ich Springer verließ, war das noch der gute alte Kasten. Das war der Sommer. Ich bin weg mit Kai Diekmann. Der ist dann in Silicon Valley, so der Urknall der Digitalisierung von Springer in der Kultur. Nicht im Geschäft, aber in der Kultur. Und insofern kam ich ganz corporate geprägt da bei Rocket an. Und das war schon Kulturschock in gewisser Weise. Ja, weil das waren nur junge Leute, Schreibtische, alles von IKEA, wenig Arbeitsschutz, sagen wir mal, was so Anordnung von Mobiliar und so weiter anging. Und es war einfach toll, wie strukturierte Anarchie Spaß machen kann. Und ich bin sehr strukturierter, spießiger Mensch. Insofern kamen da Dinge zusammen. Und trotzdem ist es etwas, was man Schritt für Schritt machen kann, weil das war schon, wie gesagt, ein Schock für jemanden wie mich, ja, der gewohnt ist, zur gleichen Zeit zur Arbeit zu gehen, eine Ablage hat. Und nichts davon gab es noch, ja, weder Festnetz, war alles nicht da.
Obwohl du ja da wahrscheinlich auch noch jung im Berufsleben warst, oder? Aber ja, du hast dich so schon an andere Strukturen gewöhnt.
Ja, klar. Guck mal, da war ich 34. Ich hatte vorher halt schon 5 Jahre plus 7 Jahre bei Schering neben meinen Studien. Ich habe 12 Jahre zu dem Zeitpunkt ja schon gearbeitet, als ich zu Rocket kam. Ich hatte schon eine Karriere, als ich kam, und vor allem sehr viel Erfahrung, wie es eigentlich corporate-mäßig läuft. Aber ganz ehrlich, ich glaube, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die, die Nettes über mich schreiben, auch ein bisschen recht haben, dass ich ja schon viel erreicht habe, und die Basis dessen sind schon Dinge, die eher corporate-like sind. Also nur dieses, ich bin Startup locker und mache ich mal so und so. So funktioniert Erfolg nicht. Erfolg funktioniert schon über die Grundtugenden, die ja im Konzern großgeschrieben werden. Pünktlichkeit, Fleiß, Zuverlässigkeit, alles, was irgendwie so ein bisschen anstrengend ist. Wenn man beides zusammenbringt, dann noch eine Kreativität und Lockerheit und Agilität, wie man heute sagt, dann ist es erfolgreich. Aber nur das eine ohne das andere, das funktioniert eben nicht.
Mhm. Stell dir mal vor, du verlässt heute hier das Studio und unten auf der Straße spricht dich ein ganz junger Mensch an, ein Teenager. Und er fragt dich, Andreas, welche 3 Sachen muss ich denn können, um in der Zukunft relevant zu bleiben? Gibt es Fähigkeiten, die ich mir noch aneignen kann? Mhm. Oder habe ich das schon in mir?
Ja. Also das Wichtigste, ich habe ja 2 Mädchen, 14 und 8, insofern die eine ist schon voller Teenager, die mich mehr auf Instagram sieht als in echt, manchmal habe ich den Eindruck. Und was ich der sagen würde, ist einfach eine Liebe zur Freiheit, auch ein Drall zur Freiheit. Also das beinhaltet ja, sich zu trauen, man selbst zu sein, eben nicht so eine Nummer 685 zu werden, sondern schon einen eigenen Weg zu gehen. Das muss man sich halt trauen. Aber ich glaube, dass nur das die Voraussetzung ist, um wirklich ja etwas Bedeutsames zu schaffen. Und man muss natürlich in den Anfangsjahren das so ein bisschen abgleichen zu dem, was sozial erwünscht ist, in der Rolle, in dem Kontext, in dem man ist. Aber für mich war das schon immer klar, schon in der Schulzeit, also mich überrascht im Grunde nichts, was mit mir passiert ist, weil mir schon immer klar war, ich gehe einen eigenen Weg. Der soziale Gruppendruck war mir ziemlich wurscht. So, das ist Nummer 1. Nummer 2 ist natürlich eine Liebe zur Technologie, weil wir fangen ja gerade erst an zu begreifen, was digitale Technologie, heute nun AI und solche Sachen bewirken. Und wenn man da keine Offenheit hat, dann ist man direkt abgemeldet. Und das Dritte ist, glaube ich, schon Englisch, weil das ist nun mal die Sprache der Welt. Und ohne die wird es auch schwierig. Das ist dann vielleicht ein bisschen langweiliger, aber wenn man das, die 3 Sachen zusammen hat, glaube ich, ist das ziemlich gut.
Und deine Mädchen, erziehst du die auch so, dass du sagst, hey, seid immer offen für alles, egal was kommt, interessiert euch für so viel wie mögliche Dinge, interessiert euch für Technologien?
Also ich singe, mit der Großen habe ich natürlich schon tiefgreifende Gespräche, mit der Kleinen, die ist 8, jetzt weniger, aber ich singe ihr jeden, nicht jeden Abend, wenn ich da bin, muss ich so sagen, dann singe ich ihr, die Gedanken sind frei, weil, guck mal, ich bin in der DDR geboren, ich bin hinter Mauern und Stacheldraht aufgewachsen, ich weiß, wie es ist, ich war 11, als die Mauer fiel, wenn man unfrei ist, insofern ist das für mich das große Geschenk meines Lebens, die Einheit erlebt zu haben, und halte das immer hoch, und insofern, das sind Kinder, die in gewisser Weise überfordert man sie, aber ich hüpfe zum Beispiel auch mit meiner kleinen Tochter, statt normal zu gehen, oder wir klettern beide auf Mauern und balancieren. Das ist ja auch Freiheit zu leben und
absolut
zu lieben. Und mit der Großen ist es eher, dass man ihr hilft, bestimmte Träume zu erfüllen und da zu sein, wenn sie einen braucht. Weil ein Teenager braucht in erster Linie Freiheit von den Eltern, weil man hat ja da schon 10 Jahre sehr engen Kontakt zu den Eltern, und dann ist der Moment, wo sie mal ein bisschen weg wollen von einem, und es muss auch okay sein.
Kleiner Tipp für dich und auch für alle Eltern, die zuhören. Alle, die Kinder oder Mädchen haben im Alter von 6 bis 12, es gibt eine Organisation, die heißt Future Legends. Da engagiere ich mich auch persönlich selbst als Workshop-Host. Und die Organisation bietet verschiedene Kurse an, zum Beispiel zum Thema Coding, Robotics, Digital Photography, Webdesign, um eben schon Mädchen im jungen Alter an digitale Themen heranzuführen.
Ja, unsere große Programmier hat schon Programmier-Workshops.
Ach so, die kann das alles schon.
Ja, das hat sie sich aber selber rausgesucht. Das war ganz witzig. Sie hat dann, in der Schule war die Frage, was willst du werden? Und dann hat sie gesagt, na, was, sowas, was mein Papa macht. Dann meinte, was ist denn das? Ja, PowerPoint-Folien gestalten. Also das ist so ungefähr meine Job-Description für sie, weil ich natürlich oft da sitze und irgendwas korrigiere und so weiter. Ja, ist ganz, ganz lustig, wie die Kinder auf einen schauen. Ich habe auch ein Bild, das hat sie mal gemalt, da war sie 5, weil ich ja schon sehr lange hardcore arbeite. Und da hat sie so mit 10.000 Rechtschreibfehlern geschrieben, mich so gemalt mit dem Computer auf dem Schoß und immer nur auf den Computer glotzen. Das war so ihr Blick auf mich, und muss man schon
aber
schauen.
Aber auch ein bisschen erschreckend, ne? Wenn
ja, klar, so weil ich bin schon in gewisser Weise ein Rabenvater, weil ich wenig da bin. Es ist immer schlimmer geworden. Also ich sehe richtig so diese Kurve. Bei der Großen passt es jetzt gerade so durch die Pubertät. Bei der Kleinen ist es schon, die könnte ein paar Jahre älter sein, dann wäre es mehr egal. Also alles hat einen Preis im Leben, ne?
Ja, das stimmt. Und wie ist es denn bei euch beiden, Enrico? Wann geht denn der Tag für euch morgens los? Du bist die rechte Hand von Andreas. Das heißt, du bist auch wirklich 20, also nicht 24/7, glaube ich jetzt nicht, aber
nicht ganz.
Schon vielleicht 30, 40, 50 Stunden in der Woche mit ihm unterwegs.
Ja, aber ich glaube, das ist ja dieser Wandel, der gerade stattfindet, dass man heute eben nicht mehr abzählt, ich arbeite jetzt 40, 50 Stunden in der Woche, sondern es geht ja um die Sache als solche. Und ich glaube, dauerhafte Erreichbarkeit, es ist nichts Schönes, aber ich glaube, wenn man für was arbeitet, was für das man brennt, dann zählt man jetzt nicht nach, ob ich jetzt hier heute 10 oder 12 Stunden gearbeitet habe.
Ja, kann ich absolut verstehen. Wann geht's morgens bei euch los? Wann fangt ihr an?
Ja, so 8, 9 Uhr, je nachdem, wann wir Calls haben. Aber es kann dann natürlich auch mal später am Tag werden. Im Moment hat sich das noch nicht so eingeklügelt. Wir sind ja gerade am Aufbauen unseres Fonds.
Ja, ihr weißt schon, ich bin ja Frühaufsteher. Also ich stehe gerne 4, 5 auf. Aber ich bin ja selbst durch die Hölle gegangen, weil ich habe ja sehr eng mit Oliver Samwer gearbeitet. Und das ist jemand, der wirklich fully demanding ist, egal welche Uhrzeit. Mein Highlight war, zwei Highlights eigentlich, nachts um 1.44 Uhr eine SMS, call me sofort. Ich angerufen, dachte, ich lag schon im Bett, um Gottes Willen. Und dann, ach, weiß gar nicht mehr, was ich wollte. Und das andere war Heiligabend, haben wir bis 16 Uhr gearbeitet, also unglaublich.
Ja.
Also ich glaube, das muss jetzt alles nicht sein. Aber es ist so, wenn man Peaks hat, dann ist das so. Und man denkt gar nicht mehr drüber nach, bis wann ist jemand im Büro. Das sind so die Tarifangestellten, ne? Das nennt man das, glaube ich. Klar, die sind dann um 17 Uhr oder wann auch immer das vorgesehen ist, weg. Aber sowas gibt es ja in unserem Umfeld gar nicht. Sondern jeder, der so eine Chance hat, in so einem Venture Capital Fonds oder jetzt Startup oben zu arbeiten, der weiß, es ist die Chance seines Lebens. Der gibt alles. Und da gibt es... Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier sagen darf, weil die Gewerkschaft hört ja auch zu.
Also es ist alle hören
so,
zu.
Dass man sehr viel reingibt und nicht so drüber nachdenkt, wie ist die Regelung oder Urlaubstage zählt man überhaupt nicht ab. Das, so ein Denken hat man gar nicht mehr.
Aber ich glaube, um hier nochmal was anzufügen, es ist ja heute so, durch diese ganzen digitalen Medien, man wird jetzt ständig zugeballert mit Informationen. Aber ich glaube, man hat auch als Einzelner das Recht, einfach da klare Grenzen zu schaffen und zu sagen, hey, ich bin da und da erreichbar und da bin ich nicht erreichbar. Ich glaube, das ist das gute Recht, weil sonst schafft man es einfach nicht. Ich habe zum Beispiel viele bekannte Kollegen, die sagen, hey, ich mache am Sonntag einen komplett handyfreien Sonntag oder ich...
Geht ja gar nicht.
Für mich ist das sehr schwer, aber es gibt Menschen, die können das. Und dementsprechend ist das, glaube ich, dieser the way to go auch für die Zukunft, dass man einfach für sich selbst herausfindet, was ist der Ausgleich zu dem ganzen Konsum und das dann auch seinem Arbeitgeber, Vorgesetzten mitteilt. Ich glaube, da hat jeder Verständnis dafür.
Ja, das finde ich schon ganz gut. Ich gucke ja immer nach konstruktiven Neinsagern und es gibt ja inzwischen bei mir so eine Galerie an Assistenten oder rechten Händen, wie auch man es nennen will. Hand des Königs heißt bei hier, ne? Weißt schon. Und das sind alles immer konstruktive Neinsager, die schon im Kern, es geht natürlich um konstruktiv, pragmatisch voranarbeiten, aber die, genau wie Enrico gerade gesagt, auch Grenzen setzen, weil ich bin natürlich tendenziell verrückt, weil ich auch hardcore geprägt wurde durch meine Jahre. Aber das ist so ein Ausgleich, weil ich selbst habe auch Phasen, da fahre ich ans Meer und will nicht gestört werden. Und dann weiß er auch, okay, jetzt verkriecht er sich gerade. Also ist alles ein Give and Take und ein Auf und Ab.
Und wie gut seid ihr selber im Nein sagen? Also du hast es jetzt nochmal so betont, dass dir das wichtig ist.
Weil mein Alltag besteht ja viel daraus, dass ich Veranstaltungs- oder Redenanfragen kriege. Und ich bin jemand, der irgendwie dann doch immer eine Brücke findet, warum ich Ja sagen muss. Aber ich habe... Zum Beispiel gestern hatten wir eine tolle Anfrage, da sollte ich die Eröffnungsrede vom großen Kongress einer super, super tollen Hochschule hier aus Berlin halten. Und ich war schon wieder so auf, obwohl ich mir vorgenommen habe, absagen. Aber ich merkte schon wieder, ich war auf dem Weg und dann hat Enrico das ganz klar für mich entschieden. Nein, passt jetzt gerade nicht, erledigt. Und ist doch super, wenn du so eine Bestärkung hast.
Warst du dann auch dankbar, dass er das für dich übernommen hat?
Ja, weil du musst den ganzen Tag ja so viele Dinge entscheiden und dann ist das gut, wenn du so eine Bestätigung oder Bestärkung, das bessere Wort, bekommst. Das ist jetzt nur ein Beispiel unter vielen. Klar, wenn dann unser Fonds da ist, das habe ich ja bei Early Bird gesehen, wenn es um Investmententscheidungen geht und du überlegst, investierst du da 500.000 oder 1 Million oder mehr, das ist ja dann ein kollaborativer Prozess in der Partnerschaft mit dem Investmentteam, weil da geht es um echt viel für die Companies, auch für einen selbst, weil wir Third-Party-Money verwalten. Da muss man einen klaren Kopf haben und sich genau überlegen, was man macht. Und man muss man im Zweifel eher Nein sagen, weil noch niemand hat Geld verloren, weil er einen Deal nicht gemacht hat.
Woran liegt es, dass es dir schwerfällt, Nein zu sagen? Ist es, weil du ein schlechtes Gewissen hast oder weil du wenig abgeben kannst oder das wirklich auch gerne alles machen möchtest?
Ja, also ich bin im Kern der Junge, der 16-jährige Junge vom Brandenburger Land geblieben. Was ich auch toll finde. Nun habe ich trotzdem eine Karriere gemacht. Man müsste denken, das ist jetzt so ein Reptil, weil der hat schon so viel gemacht, ne? Und auch in so Umfeldern. Und ich glaube, das war auch für Enrico zu Beginn, kannst du ja gleich mal sagen, da ist ja ein bestimmtes öffentliches Bild und wie man eigentlich ist. Und bei mir ist, glaube ich, die Diskrepanz schon ziemlich, ziemlich groß, weil ich im Kern, glaube ich, ein ganz, ganz lieber und einfacher Typ bin. Und insofern, da ist man immer helfend. Das ist wie der Hausmeister, der durch den Flur geht, der hilft eigentlich immer. Und ich bin vom Naturell eher so, als dass ich der mit dem gebügelten Hemd und den Sportwagen unten bin und immer Nein sagt, weil er so wichtig ist.
Wie ist das bei dir, Enrico?
Ja, also ich komme ja sehr stark aus der Startup-Welt und habe viele Projekte begleitet. Und ich finde dann immer so diese Balance wichtig zu wahren, weil man hat auf der einen Seite unglaublich viele Möglichkeiten, Opportunitäten da draußen, nicht nur jobseitig, sondern auch in seinem Unternehmen selbst. Und ich glaube, die Zeit heute ist extrem wichtig, dass man sagt, ich probiere viele Dinge aus, weil die Kosten dafür sind einfach sehr, sehr gering. Nicht nur monetär gesehen, sondern auch zeitlich. Man kann viele Dinge ganz einfach ausprobieren und dann immer noch entscheiden, ob das passt oder nicht. Man muss aber ab einem gewissen Punkt natürlich auch diese Balance, die ich eben angesprochen hatte, wahren, indem man sagt, okay, was ist wirklich mein Nutzen daraus? Bringt das wirklich was unterm Strich für mich selbst? Und das ist dann auch wirklich diese Königsdisziplin, indem man eben eine ganz klare Linie verfolgt und viele Dinge eben einfach nicht macht. Weil, wie Andreas gerade schon gesagt hat, es ist schon so, dass man heute einfach viele Möglichkeiten hat, aber die Königsdisziplin zu sagen, auch mal nein, das passt jetzt nicht gerade rein. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ja, ich habe mal gelesen, im Aufstieg muss man sehr viel Ja sagen, um Dinge auszuprobieren, sich zu vernetzen, im Zweifel niemanden zu enttäuschen, weil man weiß nie, wofür man denjenigen noch braucht. Jetzt mal so machiavellistisch gesehen. Wenn man es dann geschafft hat, dann, also große Männer und Frauen zeichnen sich eigentlich dadurch aus, dass sie zu fast allem Nein sagen, weil man natürlich da immer nur ein Risiko eingeht. Man kann ja einfach da, wo man ist, bleiben und jedes neue Jahr ist im Zweifel ein Risiko. Finde ich auch blöd. Die Wahrheit liegt in der Mitte.
Klingt jetzt nicht so attraktiv.
Nee, also, aber es ist was dran, wenn man drüber nachdenkt.
Ja,
ne?
Dass man absolut. Das, ja, man kann dann nur verlieren wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, spannend. Wie schafft ihr es denn, euch zu fokussieren? Habt ihr da...
Enrico ist viel fokussierter als ich, der sollte das beantworten.
Okay, leg los.
Ja, ich bin vielleicht ein besseres Beispiel. Also es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich finde, sich heutzutage zu fokussieren ist unglaublich schwer geworden. Ein Teil davon kann sein, dass man einfach Sonntag handyfrei macht. Ich persönlich versuche schon möglichst zu kanalisieren, wann ich welche Informationen bekomme. Also mein iPhone ist eigentlich den ganzen Tag auf dem Nicht-Stören-Modus, weil ich einfach das sonst nicht hinbekomme und nur wichtige Anrufe durchlasse. Weil es schon, wenn man viele Parteien hat, die man irgendwie zu koordinieren hat, dann ist es schon so, dass man einfach auch mal sagen kann, hey, ich muss jetzt 2-3 Stunden intensiv an etwas arbeiten. Und ich glaube, das wird sich noch weiter inflationieren in Zukunft. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, hier klare Grenzen zu schaffen und wirklich zu sagen, ich bin von da und da nicht erreichbar und dann sich einfach auch klare Tasks zu setzen. Und ich habe meinen Büroalltag mittlerweile so gestaltet, dass ich einfach sage, hey, von 9 bis 12 bitte keine Anrufe, keine Mails, erst nachmittags.
Wem sagst du das oder wie kommunizierst du das?
Das versuche ich einfach Andreas mitzuteilen, versuche ich allen anderen mitzuteilen. Das Verständnis ist da auch vollkommen da. Nur anders bekommt man es einfach nicht hin. Und deswegen, jeder hat da eine andere Art des Arbeitens. So habe ich das für mich ganz, ganz gut herausgefunden. Also ich finde, vormittags gibt es ja auch, glaube ich, Jeff Bezos macht das, dass er von 10 bis 12 alle wichtigen Meetings legt. Das ist auch für mich die Zeit, in der ich mich am besten konzentrieren kann. Und so versuche ich das handzuhaben im Alltag, ja.
Klingt gut.
Man muss ja sagen, ich bin ja ein Negativbeispiel, weil ich habe ein völlig unterentwickeltes Privatleben. Insofern habe ich viel Sympathie dafür, dass jemand wie Enrico, der im Aufstieg begriffen ist über die nächsten Jahre, nicht die gleichen Fehler macht, weil früher war das schon so, die Führungscrew hat schon gedacht, ich musste da durch, also musst du da durch, so ist es bei den Juristen ja bis heute, jeder weiß, dass diese Examensprüfungen völliger Nonsens sind, wie sie sind, aber weil jeder da durch musste, musst du da auch durch und insofern habe ich da schon Verständnis, er versucht für sich da einen Weg zu finden, ich weiß, wie schwierig das ist, ich habe ja in jungen Jahren, ich habe mit 22 geheiratet, habe also quasi sehr früh auch mit Kindern angefangen, war mit 26 Vater. Das ist heute mein großes Glück, weil ich bin quasi, ich kann das jetzt checkboxen, mit 40 ist das, die sind quasi groß und so, aber es hat echt seinen Preis gehabt und insofern weiß ich, wie es ist, wenn man mit relativ wenig Verständnis seitens der Chefs, egal wo ich war, war da wenig, das versuche ich schon anders zu machen, aber trotzdem bleibt es natürlich so viel Druck, global, die Zeitzonen, in denen man arbeitet. Ne? China fängt halt wahnsinnig früh an und abends hast du Amerika, ist auch nicht unwichtig und so weiter.
Du hast vorhin kurz erwähnt, dass du immer um 4 oder um 5 aufstehst, also ein echter Frühaufsteher bist. Warum? Fällt dir das leicht, so früh schon aus den Federn zu kommen oder bist du Mitglied des 5 AM Clubs, wie man es so schön sagt? Also hast du eine Morgenroutine?
Absolut. Also es fing so an, dass ich, dadurch, dass ich ja schon lange Papa bin, ich bin seit 14 Jahren Vater, war irgendwann klar, wenn man abends nach Hause kommt, dann hat natürlich meine Frau zu Recht den Anspruch, Müll runterbringen, abwaschen, dieses Programm. Heute nicht mehr. Damals hat sie versucht, mich umzuerziehen. Heute bin ich so wenig da. Es hat sie jetzt aufgegeben, glaube ich. Irgendwann war mir klar, okay, abends wirst du keine Zeit mehr für dich haben. Und ich bin ja auch ein Mensch irgendwo, ja. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann stehst du einfach früh auf, weil die Damen, ich lebe ja mit 3 Damen zusammen eben, die schlafen im Zweifel eher bis 9, wenn es geht. Also sie würden nicht so früh aufstehen. Ich bin der einzige Frühaufsteher, aber da habe ich echt 3, 4, 5 Stunden manchmal nur für mich.
Das ist Andreas-Time.
Das ist Andreas-Time. Es ist oft natürlich großteils Arbeitstime, aber Andreas ist ja Arbeit. Insofern ist das jetzt kein Gegensatz. Und so kam es. Und meine Morgenroutine ist im Grunde ganz einfach. Ich gehe leidenschaftlich gerne laufen. Hatte so Bandscheibenprobleme, die habe ich auch quasi auch weggelaufen wieder. Oder mache auch Fitnesstraining, lese viel Zeitung, weil ich einmal Medienmensch, immer Mensch, Medienmensch. Und ansonsten E-Mails. Und das ist gelebter Vorsprung, dass wenn Enrico, was haben wir, um 7 aufsteht, habe ich schon 2 Stunden lang Ping-Pong alles zurückgespielt. Da muss erstmal ein Tag starten und dann kommt zwischen 9 und 10 die Reply, da bin ich schon in Termin. Also ich würde sagen, da bin ich Ihnen schon noch dem Schritt voraus, weil ich eben früh aufstehe. Ich gehe aber auch früh ins Bett, um 10 ist Licht aus.
Genau, und du machst dafür länger wahrscheinlich.
Ja, ich bin auch Frühaufsteher. Also ich habe über die Jahre angefangen, einfach da einzusparen, wo man einfach die gesunde Mitte finden kann. Und das ist der Schlaf. Also mir reichen ja auch 6,5, 7 Stunden Schlaf. Ich stehe jetzt nicht um 5 Uhr auf, das wäre mir zu krass, aber 6:30 spätestens klingt der Wecker. Aber ich nutze einfach die Morgenzeit, um Sport zu machen, um einen klaren Kopf zu bekommen, weil ich es einfach sehr, sehr wichtig finde, mit einem klaren Kopf in den Tag zu starten. Und dann fallen auch die Vormittagstermine deutlich leichter. Dementsprechend, aber klar, abends kann es durchaus mal länger gehen und ich versuche dann nach und nach die Mails abzuarbeiten, die Andreas mir um 5.37 Uhr zusendet.
Was sind denn die Quellen, aus denen ihr neues Wissen zieht? Sind es eher Tageszeitungen, sind es YouTube-Videos oder also soziale Medien?
Glück auf jeden Fall aus der Ostsee. Ich habe eine Wohnung an der Ostsee und jetzt beginnt ja die Saison bald, wo ich morgens um 6 im Wasser bin. Und das ist für mich pures Glück, wenn man das machen kann. Aber das war dann nicht deine Frage. Also Wissen, ich würde sagen, ich habe natürlich Apps auf dem Handy, weil das meiste ist, man ist im Flugzeug, man ist irgendwie unterwegs, sitzt ja wenig am Schreibtisch. Und dann sind es vor allem die Apps, für die man auch viel Geld bezahlt. Also zum Beispiel Bild Plus, wenn ich über Axel Springer bin, das habe ich mit am längsten, einmal Bild, immer Bild und die Mischung, die ist toll. Klar, und sonst ist es bei mir natürlich Finanzmedien wie Wall Street Journal, Financial Times, Handelsblatt, das sind meine 3 Hauptquellen. Die lese ich aber schon noch ganz klassisch morgens, so in einem Rutsch lese ich auch die PDF-Ausgaben. Ich glaube, das ist jetzt, weiß ich gar nicht, ob Enrico das anders macht, die haben ja eher so Snippet-Aufnahme über den ganzen Tag. Ich bin halt groß geworden, man liest morgens Zeitung in einem Rutsch und das ist es für einen Tag und dann guckt man abends eine Nachrichtensendung. Und dazwischen ist mehr so Newsletter oder Push-Notification, aber wenig, dass ich gezielt jetzt auf Webseiten nur so gehe.
Wie ist das bei dir, Enrico?
Ja, ich finde das Thema sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe da in dem sogar letztens einen Artikel auf LinkedIn gewidmet. Gerade für uns, für das junge Publikum, denn man hat ja so, man kommt darauf an, wie man das Thema Wissen definiert. Es ist wirklich das Wissen, was dem Tag über passiert oder ist das Wissen branchenspezifisch etc. Ich strukturiere das Ganze so, dass ich höre leidenschaftlich gerne Podcasts, weil das einfach super zeitsparend ist beim Sport, im Auto, wenn man viel reist, ist das einfach perfekt. Ich bin zum Beispiel überhaupt kein Büchermensch, deswegen auch viele Hörbücher, ich höre mir Themen raus. Blinkist zum Beispiel ist auch eine App, die ich sehr, sehr gerne nutze. Was Nachrichten betrifft, so ist natürlich das Beste, wenn man passende Newsletter hat, in dem die News schon kuratiert sind. Aber klassisch Handelsblatt, NTV für die schnellen News, Financial Times, The Economist und so weiter, versuche ich halt die ganzen Sachen zusammenzutragen.
Okay, also eine ganze Reihe.
Ja.
Was sind deine Lieblingspodcasts?
Es kommt drauf an, in welchem Bereich. Also ich mag New Work sehr, sehr gerne, weil es jetzt ja auch themenspezifisch ist. Im Startup-Bereich, digital kompakt. Ich höre sehr viele amerikanische Podcasts. Also wirklich eine sehr bunte Mischung, um einfach auch bewusst darauf zu achten, dass es nicht nur so zu einem Interessenssilo führt, sondern dass man wirklich von vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten Dinge hört. Ich bin natürlich jederzeit gerne für Tipps offen, aber ich müsste jetzt gleich mal meine Spotify-Playlist aufmachen und nachschauen, was ich da alles drin habe. Ich kenne die nicht alle auswendig.
Ja, alles gut.
Aber sehr bunt gemischt.
Was ist denn das Geheimnis eurer Zusammenarbeit? So, ich finde, ihr beide passt super gut zusammen, also so wie gesucht und gefunden.
Ist das so?
Also zumindest wirkt es harmonisch. Und also, das habe ich, glaube ich, gar nicht gefragt. Wie lange arbeitet ihr eigentlich schon zusammen? Und wie funktioniert das? Wie funktionieren Absprachen? Wie funktioniert Kommunikation?
Jetzt über 6 Monate ungefähr. Mhm. Deine Frage war, wie Kommunikation funktioniert. Sehr viel telefonisch. Andreas ist da noch einer von der alten Schule. Er schickt gerne für jeden Task eine Mail. Ich sage immer, jetzt trag das doch mal irgendwo ein. Ich muss doch nicht für jeden Gedanken, den du hast, eine Mail bekommen.
Das also E-Mail so. Und Telefon ist euer Hauptkommunikationstool. E-Mail Haupt-
und Telefon. Ich habe es dann am liebsten per Slack und Projektmanagement-Tool. Ja, mittlerweile.
Okay, also da müsst ihr euch noch finden.
Aber es gibt ja so viele Kommunikationskanäle, aber ich habe es gerne relativ modern und schlank. Andreas kommt dann noch ein bisschen aus einer anderen Generation.
Ja, aber ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte, weil es ist ja so, und das hat Enrico auch schon kennengelernt, klar, wir haben bei Rocket auch alles mit Slack und Skype und so weiter, aber Slack zum Beispiel ist eine App, genauso wie Evernote, die, wenn du im Flieger sitzt, wenn du offline bist, überhaupt nichts bringt. Wohingegen, wenn du eben gerade als Reisender Sachen schreibst, eine Mail wird rausgeschickt, wenn du ankommst und die ist verlässlich da. Mit diesen Messenger-Diensten, die Offline-Verfügbarkeit ist einfach Shit. Und das ist halt auch Grund. Und klar, ich weiß, wir waren gerade unterwegs, dann fing ich an, mir selbst Mail zu schreiben, weil das ist meine Inbox, mein To-Do quasi.
Und dann hast du immer jeden Tag 50 Mails von dir selbst.
Ja, genau. Weil ja. Es gab auch so bei Rocket hatte ich ja ein paar hundert Direct Reports, wenn du es global siehst. Und da war die Ansage, ich bin ganz easy im Umgang, aber man kann mir alles überall schicken. Ich bin auf allen Kanälen, lese alles. Aber wenn ich was machen soll, wenn To-Do an mich kommt, bitte nur per Mail, weil irgendwo brauchst du einen Ort, wo auch deine To-Dos sind. Weil Enrico hat das ja ausgeführt, diesen Overkill auf allen Kanälen. Wir fragen uns manchmal auch, das habe ich dir doch geschickt, auf welchem dieser vielen Kanäle, weil wir sind auf WhatsApp, auf WeChat, auf Slack, überall sind wir. Und wenn du weißt, in deiner Inbox, weil die normale Außenwelt außerhalb der Startup-Szene schickt ja E-Mails, ja, da ist alles zusammen. Darum gehe ich davon auch gar nicht ab. Wir haben gemeinsames Trello, da organisieren wir uns quasi. Aber so, wenn ich was machen soll, dann sehe ich es ja auch, weil die Inbox gucke ich ständig an. Und bei mir ist Reply Rate, ich reagiere eigentlich rund, nicht um die Uhr, aber so in den Geschäftszeiten, die von, sagen wir mal, 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends sind, innerhalb von 5 Minuten meistens. Mhm. Also ich bin super schnell, dafür gibt es keine Anrede, wenig Formeln, aber sehr schnell.
Weil du durch Rocket so sozialisiert bist?
Ja, weil es ist wirklich so, umso länger du eine Mail liegen lässt, umso förmlicher musst du im Grunde antworten, es wieder reinzuholen an Höflichkeit. Aber den Leuten, auch wenn sie dir sehr förmlich schreiben, ist eigentlich egal, wie informell du schreibst, weil ich schreibe nie anreden, ich schreibe alles klein, das ist kreuz und quer. Aber dafür hast du es innerhalb von ein paar Minuten. Das ist mehr wert, als wenn es ewig dauert und dann ist es sehr förmlich.
Ich glaube, um da einen Strich drunter zu machen, ist es einfach wichtig, dass man sich in der Community, in der Gemeinschaft abstimmt, was das Kommunikationsmittel to go ist und dementsprechend passt es auch, ob das jetzt Mail ist, ob das Slack ist. Ich finde, es wird immer vollkommen überbewertet. Man sollte sich einfach darauf einigen, was maximal effizient ist und das dann bestimmen.
Wie wichtig ist euch ein physischer Arbeitsplatz? Braucht ihr einen Schreibtisch, wo ihr jeden Tag dran sitzt oder seid ihr da flexibel und arbeitet gerne von überall
in der Welt? Kann ich was zu sagen, weil ich bin ja, wie gesagt, in Corporate Germany groß geworden und ich kann dir bei Schering genauso wie bei Axel Springer genau sagen, wie viel Quadratmeter du ab welcher Hierarchieebene, bei Springer sind es ja die Fensterachsen, nach denen das definiert ist. Und natürlich bin ich 12 Jahre lang sozialisiert worden mit dem Traum nach einem großen Büro mit so und so viel Fensterachse, mit so wie viel Sekretärin, ist es eine Leder- oder eine Stoffcouch, diese ganzen Unterschiede, ja, wo Bourdieu seine Freude dran gehabt haben mag an den Distinktionsmitteln. Und insofern Und dann plötzlich passierte diese Disruption nicht nur der Welt, sondern auch meines eigenen Lebens. Heute, jetzt sind wir gerade dabei, für Awesome ein Büro einzurichten. Da wird es kein End-Win-Special-Büro geben und dies und das, weil das ist toter Raum, weil ich bin eh nie da. So der Gisbert Rühl von Klöckner zum Beispiel, der ist ja berühmt dafür, dass er seinen Vorstandsvorsitzenden-Büro als Konferenzraum vermietet hat über das System, da wenn er nicht da war. Und habe ich ihn gerade, wir haben gemeinsam getroffen zum Mittag, und da habe ich Enrico diese Geschichte erzählt und dann meinte Gisbert, nee, ich habe mein Büro komplett aufgegeben, ich habe gar kein Büro mehr. Und genau das ist so, auch wenn wir jetzt unser Awesome-Büro einrichten, da gibt es in erster Linie viele Konferenzräume, weil die sind komischerweise immer knapp, auch in neu gebauten Räumen gibt es viel zu wenige Konferenzräume und so Meeting-Inseln. Und dann gibt es halt so Workbenches und eben so Einzelbüros, die du für Stillarbeit dir buchen kannst. Ich habe sowieso den Luxus, ich kann ja arbeiten von wo ich will, ich darf viel reisen, berufsbedingt, aber ich habe auch mehrere Wohnungen und dann bin ich mal da und also zumindest Enrico weiß, wo ich bin, der Rest des Teams kann es ja rausfinden. Insofern hat das keine Bedeutung mehr, ich investiere Zeit und Geld jetzt lieber in meine verschiedenen Wohnungen, dass die schön aussehen.
Ist es bei dir ähnlich, Enrico?
Ich glaube, man kann es nicht pauschalisieren, denn es kommt immer darauf an, welche Tätigkeit man ausführt. Wenn man jetzt der Buchhalter ist, kann man nicht jeden Tag seinen Arbeitsplatz wechseln. Ja. Aber ich finde schon, gerade wenn man jetzt von einer neuen Generation spricht und von Tätigkeiten, die eher generalistischer angehaucht sind, dann macht es einfach den Kopf frei, wenn man jetzt nicht in einem Raum jeden Tag eingepfercht ist, sondern wirklich immer mal wieder wechseln kann. Man kann das übertreiben, es gibt viele Großkonzerne, die das übertreiben, die sagen, hey, wir reißen jetzt hier alle Wände raus und machen jetzt hier auf Startup und stellen jetzt nur noch Sitzsäcke auf und ihr könnt arbeiten, wo ihr wollt. Das finde ich auch nicht den richtigen Weg, aber wie Andreas ja immer so schön sagt, die goldene Mitte ist es und es muss halt von innen raus gelebt werden, es muss einfach angepasst werden an die Tätigkeit und dann muss sich jeder so wohlfühlen, wie er das haben möchte. Aber ich glaube, das kann man weder am Alter noch an anderen Dingen festmachen.
Ja, ich würde es unterstreichen, weil wir sind nun Vertreter der Startup-Szene und es gilt ja heute als das Beste dieser Großraumwahn. Alles muss im Großraum sein. Also ich weiß noch lebhaft, wie ich mich selbst gewehrt habe, als wir dann so auf Großraum und so weiter, weil es hat schon einen Wert, geschlossene Türen mal haben zu können. Nicht immer diese Mischung ist es, diese Flexibilität, aber ich bin auch kein Freund davon, per se alles Großraum. Auch unsere Büros, wenn wir jetzt da rangehen, das muss eine Mischung haben. Ja, das ist wie so ein Spielplatz, der braucht auch nicht nur Schaukeln, sondern man muss alles bieten können.
Enrico, kannst du noch mal kurz darauf eingehen? Du meintest gerade, es wird sich nicht auszahlen, wenn ein Corporate eine Fläche total neu macht, Sitzsäcke hinstellt und alles nach hippen, modernen Startup.
Neben Sitzsäcken übrigens.
Nach Startup-Kulturen aufbaut. Warum? Warum reicht das nicht?
Ich glaube, das hat ganz viel mit dem Unternehmenscharakter zu tun. Also wenn ich jetzt davon ausgehe und ich müsste einen neuen Arbeitgeber suchen, dann würde ich jetzt nicht danach Ausschau halten, ob das Büro jetzt möglichst fancy eingerichtet ist, sondern es ist einfach so, ob das Unternehmen als solches eine Vision hat, einen Charakter hat, für etwas steht, für bestimmte Werte steht und da ist mir das egal, ob da jetzt ein Sitzsack steht oder nicht. Das versuchen zwar viele Unternehmen einfach sagen, hey, wir werden jetzt hipper, indem wir unsere Einrichtung ändern. Das ist Tropfen auf dem heißen Stein. Das hat überhaupt nichts mit einer bestimmten Veränderung der Work Ethic zu tun, sondern es ist mehr einfach, ich möchte jetzt irgendwie cool sein und hip sein. Und dadurch, dass es vor allem hier in Berlin so viele Auswahlmöglichkeiten an coolen Office Spaces gibt und das meines Erachtens nach auch völlig überbewertet ist, weil in diesen WeWorks der Welt, da wird immer mehr Kaffee getrunken als gearbeitet, meines Gefühls nach.
Ist richtig. Also, und es ist wirklich so, guck mal, Rocket Internet war damals, oder die Rocket Startups, da wollte jeder hin und so weiter. Das war der heiße Scheiß in den Jahren. Und das waren die schlimmsten Büros ever, die billigsten Flächen, die billigsten Möbel, da war nichts schön irgendwie. Es ist mehr, wie Menschen miteinander arbeiten, ob sie einen Beitrag leisten dürfen und ihnen die Freiheit gegeben wird, Fehler machen zu dürfen, eben einen Beitrag zu zeigen. Und wenn das passt, bei uns ja gerade auch, das Büro, was wir gerade bezogen haben für den Übergang, ist nicht besonders schön, aber es ist mehr, welche Menschen in welcher Konstellation, das ist für jemanden, glaube ich, wie Enrico, viel, viel wichtiger, als dass da jetzt Vitra-Möbel sind. Das ist manchmal auch ein bisschen traurig, wenn du so auf Corporate-Kontakte besuchst, die haben dann alles von Vitra, einmal so die Liste von oben bis unten und trotzdem ist das Miteinander einfach schwieriger, weil es viel, viel mehr Standfußball ist, weil es natürlich viel mehr Prozesse und Strukturdefinitionen gibt als bei uns. Da ist bin ich froh, wenn überhaupt jemand Schlüssel zum Büro hat und aufmacht, egal ob der jetzt Head of dies und das ist eine ganz andere Welt.
Und euer neues Büro, geht ihr das selber an als eigenes Projekt oder werdet ihr da jemanden beauftragen?
Bevor wir unser Übergangsbüro, haben wir gerade noch jeder zwei Sitzstühle hier, so Bürostühle aufgebaut, haben auf dem Boden quasi, ja, sind schweißgebadet, sitzen wir vor dir. und dann die richtigen Büros, klar, das wird dann hoffentlich, wenn alles gut läuft, halt der High-End-Designer in Kollaboration mit Vitra machen. Enrico meinte schon, der Vitra kann uns das gefälligst sponsern. Ja. Mal gucken, ob die Wahrheit da auch in der Mitte liegt oder doch sehr einseitig.
Also jetzt doch wieder Vitra.
Es ist toll, wenn man das machen kann, aber das Wesentliche sind die Menschen und wie sie miteinander umgehen dürfen. Und das ist natürlich auch jetzt meine Aufgabe als Chef, dass auch wir werden ja ein Unternehmen sein, was auf lange Sicht gebaut ist, was sehr viel Prozesszuverlässigkeit braucht. Und das ist bei Early Bird ja auch nicht groß anders. Am Ende definiert das Partnerteam die Kultur, wie man mit eben den jungen Kollegen umgeht, die ja die Karriere vor sich haben und einen Weg machen wollen, auch mal Partner sein wollen oder was auch immer die machen wollen. Und es muss immer, glaube ich, das Gefühl da sein, dass man sich entwickeln kann und Raum ist für diese Entwicklung und dass man nicht die Grenze schon spürt, weil Mauern sind immer eine schlechte Idee, sowohl an der Grenze zu Mexiko als auch im Büro.
Ja, um da auch nochmal anzuknüpfen, also ich will jetzt natürlich keine schönen Büroräume schlecht machen. Natürlich, jeder sitzt gerne in einem schön verglasten Büro mit schönen Möbeln. Aber es ist halt nicht die Lösung für alles. Und das wird häufig so versucht darzustellen. Es ist einfach nur ein Bestandteil. Und natürlich, jedes Startup, jedes Unternehmen hat das Recht, sich schöne Büroräume einzurichten, gerade wenn man 10-12 Stunden am Tag arbeitet und nur mit sich mit vielen sehr konservativen Themen beschäftigen muss. Nichtsdestotrotz sollte man bewusst auch darauf achten, passt das wirklich zu meiner Firma, was ich hier gerade mache, passen die Leute hier rein und passt auch der Zeitpunkt, weil gerade als Startup, wenn ich im Aufbau bin, brauche ich nicht das schöne Büro. Da geht es erstmal darum, einfach ein funktionierendes Produkt zu schaffen und irgendwann, wenn es einem dann mal gut geht, kann man sicher was für die Mitarbeiter tun.
Ja, und ich glaube auch, passt es überhaupt zu unseren Prozessen oder zu unseren Arbeitsabläufen, wenn wir ein Team sind, die viel miteinander kommunizieren müssen, bringt es nichts, wenn wir in einem Raum sitzen, der total hallt und wo wir andere stören oder wenn wir ein Team sind, die wirklich nur in den Rechner schauen und viel Research betreiben müssen, brauchen wir eben nicht diese Freiflächen, um kreativ zu arbeiten.
Ja, bei uns ist so, das Backoffice, die den Fonds wirklich als Buchhalter, Controller im Hintergrund managen, die müssen sich wohlfühlen auf der Fläche, weil die da jeden Tag eben einen klassischen Job haben von ihrer Tätigkeit her. Dann jemand wie Enrico ist viel unterwegs mit den Startups, ist da vor Ort. Aber wenn sie ihn dann besuchen, müssen sie halt einen guten Eindruck haben. Da musst du schon in gewisser Weise finanzielle Potenz wahrnehmen können, ja. Ist auch, wenn wir nachher bei Axel Springer reingehen, du siehst, dass es dem Unternehmen gut geht. Das ist auch wichtig, dass das nicht wie eine Bretterbude daherkommt. Und das andere ist dann, dass gleichzeitig die Flexibilität für alle da ist, eben auch wie ein Fisch sich bewegen zu können. Und wenn so eine Fläche das alles gleichzeitig kann, ist es umso besser. Mhm.
Stellt euch mal vor, ihr beide haltet jetzt zusammen eine Rede.
Haben wir schon, das ist großartig.
Ja, aber es geht noch weiter. Vor 10.000 Leuten und zu einem Thema, was aber nicht so ein alltägliches Thema von euch ist, was also nichts mit eurem Daily Business zu tun hat. Findet ihr da ein gemeinsames Thema?
Ja.
Und wenn ja, was würdet ihr dann vorstellen vor so einer großen Masse an Leuten?
Ich glaube, es ist natürlich sehr schwer, jetzt das komplett voneinander abzugrenzen, weil viele Themen dann natürlich ineinander umgehen. Aber ich glaube, physische Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung, diese ganzen Themen, die jetzt nicht unbedingt branchenspezifisch sind, das sind schon Themen, die uns beide sehr stark beschäftigen. Und vor allem tauschen wir uns sehr häufig darüber aus. Ich meine, Andreas ist ja auch in gewisser Weise durch den Altersfortschritt in gewisser Weise ein Mentor für mich, der mir sehr viele Dinge mitteilt, die einfach heute relevant sind in der heutigen Zeit. Und ich glaube, das ist so ein Thema, was uns sehr stark verbindet, jetzt mal unabhängig von Startup, Digitalisierung und so weiter, sondern er versucht mir sehr stark diese Grundtugenden einfach nicht beizubringen, aber dass ich sie mir beibehalte, weil ich finde, das ist heute die Essenz für ein erfolgreiches Miteinander sein. Ja.
Ja, das ist gut. Das würdest du auch so stehen lassen.
Naja, Team heißt ja toll, ein anderer macht's. Insofern hat er gerade gut beantwortet.
So läuft es bei euch.
Ich habe ja gesagt, ich finde es schon gut, auch mal diejenige zu zeigen, die die Arbeit machen, weil es ist ja so, ich in meiner Rolle, ich bin zwar der, über den geschrieben wird, der zu sehen ist, aber die Wahrheit ist doch, dass privat ist es ja so, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau oder vice versa, starke Frau, starker Mann. Und so ist es auch im Job, du musst ein gutes Team hinter dir haben. Und darum fand ich es toll, dass wir heute auch zusammen hier sein durften, weil das sind schon immer Tandems, die Wirtschaftsgeschichten zusammenschreiben oder so Sachen machen.
Ja, finde ich gut und total richtig und wichtig, dass du das jetzt
Jugend an die Macht betonst. Oder Kinder an die Macht, habe ich immer gerne auf Reden gesagt, weil ich glaube schon, die Startups werden ja dominiert von tendenziell viel jüngeren Menschen und die zeigen Mama, Papa, Oma und Opa mal, wie erfolgreich man sein kann, ohne diesen ganzen Krimskrams, von dem man glaubte, der gehört dazu. Darum, Grönemeyer sang es in den 80ern schon, Kinder an die Macht, das ist goldrichtig und das wird nie aus der Mode kommen.
Eine abschließende Frage noch. Was wird man denn von euch in Zukunft noch sehen? Habt ihr neue Projekte noch in der Pipeline, also über Awesome Capital, über das neue Office, über Endwin-Videos hinaus?
Also Enrico vor allem, wir starten jetzt bald Awesome TV und ich bin ja gar nicht das Gesicht von Awesome, sondern zum Beispiel Awesome TV macht er dann.
Wollen die Leute ja nicht langweilen.
Ganz genau.
Und das wird dann über YouTube
stattfinden? Überall, Netflix, überall.
Ja, wir versuchen das nach und nach zu professionalisieren. Der Kanal ist noch nicht außer.
Nein, nein, das gibt noch gar nichts, aber die Ambitionen sind groß. Mhm. Und insofern, sagen wir mal so, in der Darstellung ist das dann mehr fürs Team oder eben, zum Beispiel Enrico. Ich selbst muss mich ja um meine Endwin-Sachen auch kümmern, jetzt mit dem Endwin-Daily, was ich da auf LinkedIn mache und so. Also ich habe da ja zwei Marken letztendlich, die jetzt irgendwie mit mir assoziiert sind. Insofern, ich werde bei Endwin weitermachen, jetzt nicht mehr. Ich muss mich schon um Awesome kümmern. Aber das ist ja ganz konkret bei dir mit Awesome TV.
Ja, genau. Also wir werden dort, um es ein bisschen zu erläutern, wir werden dort ein bisschen mehr in die Startup-Richtung gehen und ein cooles Format schaffen, in dem wir immer wieder Gäste haben aus der Branche, aus der Szene, ein bisschen tiefgreifender in bestimmte Themen reingehen, gewisse Vertikale durchleuchten, also ein bisschen ein paar Kerntechnologien, die Industrie heute bewegen, und einfach verschiedene Sachen vorstellen, Interviews führen, vielleicht auch die ein oder andere Präsentation aufzeichnen.
Also im Prinzip auch ein Lernformat?
Definitiv ein Lernformat. Ja. Also ich denke mal, dass pro Episode das auf jeden Fall 30, 45, 50, 60 Minuten daraus wird und wir das natürlich dann auch als Podcast spiegeln.
Und er hat mir versprochen, ich darf auch mal zu Gast sein. Freue ich mich schon drauf.
Das klingt doch gut. Ja, wunderbar. Wir sind am Ende angelangt unseres Interviews. Habt ihr noch Sachen, die ihr unbedingt loswerden wollt? Dann ist jetzt die Chance.
Ihr habt ein sehr schickes Büro.
Das stimmt.
Vielen Dank.
Und eine sehr schicke Moderatorin. Also einfach mal googeln.
Definitiv.
Ja, das freut mich. Super, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und das Video, das Interview hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Super,
mit euch.
Auch. Ebenso. Vielen Dank.
Dankeschön.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Ihnen die Folge mit Andreas und Enrico genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann doch gerne mal eine gute Bewertung da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Den Podcast können Sie auch abonnieren über Spotify, SoundCloud und iTunes gibt es die Funktion, dann bekommen Sie die neueste Folge immer direkt aufs Telefon. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren und freue mich auf die nächste Woche. Bis dann, tschüss.